Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ohne das Geld von russischen Oligarchen, chinesischen Staatsunternehmen und Ölscheichs vom Persischen Golf geht dem internationalen Fußball nur noch wenig. Das ist auch bei Bayern München so, dem deutschen Fußball-Serienmeister, der seit 5 Jahren für das Staatsunternehmen Qatar Airways auf den Trikots wirbt.
Ich war da auch nie ein Pharisäer, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben gutes Geld bei Bayern München aus diesem Vertrag bekommen und dieses Geld ist einfach in einer gewissen Notwendigkeit auch wichtig, um die Spieler zu bezahlen, damit man ganz einfach auch gute Qualität auf dem Platz hat.
Karl-Heinz Rummenigge war das, der langjährige Vorstandschef von Bayern München. Viele Bayern-Fans sehen das allerdings ganz anders. Sie fordern ein Ende des Qatar-Sponsorings. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem eine Reportage aus dem Erzgebirge, wo Kliniken nicht mehr wissen, wie sie die Corona-Patienten versorgen sollen. Mein Name ist Gerhard Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Das Erzgebirge war schon im vergangenen Winter schwer getroffen von der Corona-Krise und auch jetzt ist die Lage schwierig. Die Zahl der Neuinfektionen steigt unaufhaltsam, die Intensivstationen der Krankenhäuser sind ausgelastet, Ärzte und Pflegekräfte am Ende ihrer Kräfte. Neue Patienten, so fürchten Notfallmediziner, können dort schon bald nicht mehr behandelt werden. Unsere Reporterin Sibylle Kölmel war im vergangenen Frühjahr in Annaberg-Buchholz, als viele Menschen in den Krankenhäusern dort an Covid starben. Jetzt war sie erneut im Erzgebirge.
Im März 2021 fahre ich das erste Mal ins Erzgebirge. Es lag vereinzelt noch Schnee und die 7-Tage-Inzidenz um die 300. Die dritte Corona-Welle ebbte gerade ab. Sie hatte den bevölkerungsreichsten Landkreis im Osten Deutschlands schon damals heftiger getroffen als andere Regionen. Allein im Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz starben im vergangenen Winter weit über 100 Patienten an oder mit Corona. Der Arzt Mario Stumpfel, der am Erzgebirgsklinikum die Notaufnahme leitet, sagte damals:
Wir sind es schon gewohnt, auch als Arzt Todesbescheinigungen auszustellen. Das gehört nun leider einmal auch zu diesem Beruf dazu. Aber wenn es eben dann sich die Formulare auf dem Schreibtisch am Morgen stapeln oder nebeneinander liegen und das Pflegepersonal natürlich dann entsprechend sehr betroffen ist, dass unter Umständen mehrere Patienten am gleichen Tag verstorben sind, dann ist das schon eine Ausnahmesituation, die dann auch psychisch belastend ist.
Ende Oktober, die Corona-Zahlen in Deutschland steigen, telefonieren wir miteinander. Mario Stumpfel erzählt, dass sein Krankenhaus bereits am Rand der Kapazität arbeitet. 4 Wochen später fahre ich zum zweiten Mal nach Annaberg-Buchholz. Die Inzidenz liegt über 1000. Das Erzgebirgsklinikum ist für Besucher geschlossen, die Eingangshalle leer. Eine Frau überreicht dem Pförtner am Empfang eine kleine Tasche für ihren Mann, der als Patient hier liegt.
Die Dimension des Geschehens jetzt, auch was im persönlichen Umfeld zu vernehmen ist und auch die Situation, die wir im Krankenhaus erleben, ist eine ganz andere, eine wesentlich bedrohlichere.
Die Intensivbetten sind hier alle belegt. Ich treffe den Mediziner Mario Stumpfel in einem Aufenthaltsraum.
Das führt natürlich schon auch zu einer zutiefst gedrückten Stimmung, sowohl im Arbeitsumfeld als auch natürlich im familiären Umfeld, weil eben jetzt gerade auch die Kinder betroffen sind, die Unsicherheiten wieder massiv zunehmen, auch der eigene Schutz, dem man sich ja so ein bisschen gewiss war, schon in der Euphorie der Impfungen, jetzt zumindest relativiert wird im Sinne von, ja, ganz vorbei ist das für mich trotzdem nicht und ich muss weiterhin was dafür tun, um auch persönlich und auch mein Umfeld geschützt zu sein bzw. zu schützen.
Der Mediziner und seine Mitarbeiter wissen, dass es bald wieder mehr Todesfälle geben wird. Vielleicht so viele wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie.
Dass wir mehrmals am Tag verstorbene Patienten in die Leichenhalle verlegen oder fahren müssen und entsprechend die Angehörigen informieren müssen über den Tod der Patienten, das wird kommen. Das ist leider nicht abzuwenden, weil die Infektionen, die jetzt geschehen, die werden ihren Blutzoll fordern. Das muss man einfach so sagen.
So angespannt wie noch nie zuvor sei die Situation hier in der Klinik und in der Region, erklärt er. Die Impfquote in Sachsen liegt unter 60%. Hier im Krankenhaus ist noch immer zu wenig des sowieso schon knappen Pflegepersonals geimpft.
Eine Impfquote von unter 50% hat sich leider nur ergeben. Bisher keine ausreichende Impfbereitschaft vorhanden. Das muss man einfach so konstatieren. Das entspricht auch dem Verhalten der Normalbevölkerung. Das ist extrem bedauerlich, da wir dadurch in eine äußerst angespannte Situation, auch was die Versorgung der Patienten betrifft, kommen.
Und die Wirkung der Impfung nimmt ab bei denjenigen Erzgebirgsklinikumsmitarbeitern, die sich schon früh, also Anfang des Jahres, haben impfen lassen. Es kommt zu Impfdurchbrüchen und Ausfällen.
Wir werden noch in den nächsten Tagen in einen Notfallbetrieb übergehen müssen. Alle personellen Ressourcen zur Versorgung der absoluten Notfallpatienten und dringlichen Behandlungen mobilisieren. Das ist auch durch alle Maßnahmen, die jetzt noch ergriffen werden, nicht aus meiner Sicht nicht mehr abzuwenden. Das heißt, also, wir werden den Katastrophenfall erreichen.
Sie versuchen momentan, sagt der Arzt Mario Stumpfel, von Tag zu schauen, zu entscheiden, was heute notwendig ist und nicht daran zu denken, was in den nächsten Tagen und Wochen anrollen wird.
Das ist sicherlich auch eine gewisse Verdrängung, weil wenn man sich den ganzen Berg jetzt jeden Tag vor Augen führt, dann wird es nicht einfacher. Natürlich sprechen wir auch darüber, wie die nächsten Schritte aussehen werden, welche Möglichkeiten wir haben, wie wir uns auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten.
Aufgrund von knappen Ressourcen entscheiden zu müssen, wie man zuerst hilft, das war, sagt Mario Stumpfel, für ihn auch als Arzt, für dieses Land eigentlich unvorstellbar.
Ja, die Bilder aus Bergamo oder auch aus Indien und ähnlichen Regionen, die uns ja schockiert haben, aber eben immer mit dem tröstlichen Hintergedanken, das kann bei uns nicht passieren. Wir sind doch ein gut gerüstetes Gesundheitssystem. Wir sind besser als andere. Das relativiert sich jetzt schon langsam.
All das ist bedrückend und macht Angst, auch dem Intensivmediziner und Notaufnahmenleiter.
Es macht Angst, weil wir wissen, dass unsere Möglichkeiten begrenzt sind, weil wir unsere Ressourcen personell, aber auch strukturell sehen und eigentlich das Gefühl haben, dass uns nicht mehr viele Optionen bleiben. Und es wäre jetzt illusorisch zu glauben, dass hier keine Schäden oder auch Todesfälle auftreten aufgrund dieser eingeschränkten Versorgungslage.
Ein verlässliches System für Verlegungen in überregionale Einrichtungen gäbe es momentan nicht. Die Strukturen seien über den Sommer eingeschlafen.
Das ist dringend erforderlich, hier die überregionalen Verlegungen anzustreben. Es bleibt aber abzuwarten, inwiefern die Kapazitäten in anderen Bereichen auch überregional noch vorhanden sein werden, um diese Verlegungen im großen Stil durchführen zu können.
Auch Mario Stumpfel sagt, es gelte jetzt, das Angebot an Impfungen massiv auszuweiten, auch wenn der aktuelle Ausbruch damit erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt beeinflusst werden könne.
Jeder Tag zählt und wenn jemand seine Boosterimpfung erhalten hat, selbst wenn er sich 3 Tage später infiziert, ist sein Immunsystem, hat 3 Tage Vorlauf. Das ist unter Umständen entscheidend für die Schwere des Verlaufs und ob er symptomatisch wird oder nicht.
Auf meiner Fahrt mache ich eine Pause, um zu tanken. An der Tankstelle erzählt mir die Verkäuferin, dass sie immer wieder höre, dass Ärzte auf den Totenschein Corona schreiben würden, obwohl die Todesursache eine andere sei, weil sie dafür Geld bekämen.
Die Reportage von Sibylle Kölmel über Kliniken im Erzgebirge. Themenwechsel. Bayern München lädt für kommenden Donnerstag zur Jahreshauptversammlung ein. Für den Fußball-Serienmeister üblicherweise eine Gelegenheit, um sich ausgiebig selbst zu feiern für neue Bestmarken auf sportlichem und wirtschaftlichem Gebiet. Doch in diesem Jahr könnte es ungemütlich werden für die Vereinsoberen. Viele Fans wollen nämlich nicht mehr akzeptieren, dass sich der Club vom Emirat Katar sponsern lässt. Ein Land, das seit Jahren in der Kritik steht, wegen unmenschlicher Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverstößen. Tobias Krone kennt die ganze Geschichte.
Also ich bin tatsächlich damit überfragt, wie sie das Ding ins Stadion bekommen haben.
Alexander Salzweger ist Bayern-Fan mit Dauerkarte in der Südkurve. Er ist viel Kurioses an Fankultur gewöhnt. Aber dieses pikante Banner, das Anhänger Anfang November da hissen, ist mindestens 10 Meter hoch und bringt selbst ihn zum Staunen. Zu sehen sind die Vereinsbosse Oliver Kahn und Herbert Hainer, wie sie blutige Wäsche mit der Aufschrift Qatar Airways weiß waschen.
Also ich gehe von aus, dass unser Präsidium jetzt wenig davon begeistert war. Aber nach dem, was wir sonst so an Rückmeldungen bekommen haben, quer durch jetzt Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch Ultraszenen, da gab es schon die Rückmeldung, ja, das trifft das Thema.
Alexander Salzweger ist Pressesprecher eines wichtigen Fanverbands namens Club Nummer 12. Er hat einen gewissen Überblick über die rot-weiße Fanszene und das Banner ist nur der Höhepunkt einer heiß geführten Diskussion. Soll sich der FC Bayern von einer Fluglinie sponsern lassen, die dem arabischen Emirat Katar gehört, das laut Nichtregierungsorganisationen die Menschenrechte nicht achtet? Seit 2016 bekommt der Rekordmeister jedes Jahr mehrere Millionen Euro aus Katar. Über die genaue Summe schweigt der Verein. Der Jurist Michael Ott möchte das ändern.
Die Forderung ist darauf gerichtet, das Sponsoring durch Katar beim FC Bayern zu beenden.
Der 28-Jährige aus Mainz ist seit 2007 Mitglied seines Lieblingsvereins FC Bayern. In der Fanszene war der zierliche Rechtsreferendar, der das Videointerview im gediegenen Nadelstreifenhemd bestreitet, bisher nicht bekannt. Michael Ott will die Mitglieder darüber abstimmen lassen, ob der Verein weiterhin seine Millionen aus dem Wüstenstaat beziehen soll oder nicht. Dafür will er bei der Vereinshauptversammlung am kommenden Mittwoch einen Antrag stellen.
Selbst tätig geworden bin ich da lange nicht, habe dann aber irgendwann gedacht, so kann es nicht weitergehen. Der Punkt, an dem das Fass für mich dann zum Überlaufen gekommen ist, das war, als Anfang 2020 ein Fanclub eine Podiumsdiskussion veranstaltet hat zu dem Thema Katar mit großem Engagement. Die haben sogar Gastarbeiter aus Katar eingeladen und auch den FC Bayern. Und der FC Bayern kommt nicht, wenn seine eigenen engagierten Fans ihn da einladen.
An dem Abend im Januar 2020 sitzen zwei ehemalige nepalesische Gastarbeiter von der Arbeiterorganisation Shramik Sanyal im Eine-Welt-Haus in München auf dem Podium. Aus Angst vor Repressionen durch Katar wollen sie anonym bleiben. Die Situation der migrantischen Arbeiter ist wirklich furchtbar. Ihre gesundheitliche Situation ist schlecht. Sie bekommen unhygienisches Essen und oft keinen Lohn. So der Chef der kleinen Organisation, der nach eigenen Angaben regelmäßig erlebt, wie Gastarbeiter keinen Lohn bekommen und teilweise mit ausgelaufenen Arbeitsvisa in ihren Camps festgehalten werden. Shramik Sanyal finanziert auch die Überführung der vielen Toten nach Nepal. 111 Todesfälle beklagte die Organisation allein 2019. Nach Angaben der nepalesischen Regierung sollen seit 2009 1.425 Arbeiter aus Nepal in Katar gestorben sein. Der Menschenrechtsaktivist Nicholas McGeehan ist den Todesursachen für die englische Zeitung The Guardian nachgegangen. Katar ist im Prinzip eine toxische Sauna und da arbeiten sie 12 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Es gibt eine massive Anzahl unerklärter Tote. Teilweise lassen sie sich aber wissenschaftlich damit erklären, dass die Hitze dort tötet. Die Infoveranstaltung war vor 1,5 Jahren. Der FC Bayern nahm auf dem Podium nur symbolisch in Form eines Trikots teil, das enttäuschte AnhängerInnen über eine leere Stuhllehne gehängt hatten. Inzwischen sei der Kontakt zu der Arbeiterorganisation abgebrochen, berichten Fans. Die Nepalesen hätten wegen der Veranstaltung Schwierigkeiten mit der katarischen Justiz bekommen, heißt es. Ein aktueller Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International bestätigt, dass sich die Situation der Arbeiter nicht so gebessert habe wie 2018 von Katar versprochen. Immer wieder würden Arbeiter um ihren Lohn geprellt. Die Chefs blieben straffrei, wenn sie gegen Arbeitsgesetze verstießen. Todesfälle würden weiterhin nur unzureichend untersucht. Und damit blieben auch die wichtigen Entschädigungszahlungen für die Familien zu Hause in Nepal meist aus. Was sagt der FC Bayern dazu? Man stehe im Dialog mit Katar wegen der Menschenrechte, hört man immer wieder aus dem Verein. Wie man das genau anstellt, bleibt unklar. Ansonsten scheint man in der Chefetage die Sache pragmatisch zu sehen. So sagte Karl-Heinz Rummenigge, der ehemalige Vereinspräsident, in dem WDR-Podcast Einfach Fußball Mitte November.
Ich war da auch nie ein Pharisäer, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben gutes Geld bei Bayern München aus diesem Vertrag bekommen und dieses Geld ist einfach in einer gewissen Notwendigkeit auch wichtig, um die Spieler zu bezahlen, damit man ganz einfach auch gute Qualität auf dem Platz hat.
So der Ex-Präsident. Der Verein selbst hüllt sich in Schweigen zum Thema. Auch die Frage, wie die Millionen aus Katar mit dem neuen Leitbild der FC Bayern Aktiengesellschaft zusammenpassen, das laut Vorstandschef Oliver Kahn von einem starken gesellschaftlichen Bewusstsein geprägt ist, beantwortet der Club nicht. Ob das Präsidium den Antrag des Mitglieds Michael Ott überhaupt zur Abstimmung zulassen will, ist noch unklar. Man prüfe jeden Antrag juristisch, teilt der Club auf Anfrage mit. Michael Ott fragt sich, warum.
Dieser Antrag, dafür gibt es ganz klare Voraussetzungen in der Satzung des Vereins. Er muss fristgemäß sein und er muss ausreichend begründet sein. Dann ist er zuzulassen. Höchstens, er wäre jetzt völlig unumsetzbar oder rechtswidrig oder sowas. Aber das ist nicht der Fall. Und der FC Bayern hat hier ganz offensichtlich keine Argumente, um dem irgendwas entgegenzuhalten. Deswegen sagt er lieber gar nichts und spielt auch Zeit.
Gerichtlich wollte Michael Ott daher den Verein dazu zwingen, seinen Antrag auf jeden Fall zuzulassen. Doch das Amtsgericht München lehnte die einstweilige Verfügung am Freitag ab. Das Vorhaben von Michael Ott bedürfe keiner besonderen Eile und damit auch keiner einstweiligen Verfügung. Ott und sein Anwalt legen jetzt eilig Beschwerde ein. Der Ausgang ist ungewiss. Sollte Ott vor Gericht scheitern, so müsste er 3/4 der Vereinsmitglieder hinter sich haben, um bei der Versammlung seinen Antrag spontan einzureichen. Würde das Präsidium die Abstimmung von vornherein zulassen, bräuchte Michael Ott nur eine einfache Mehrheit der Mitglieder, um seine Forderung durchzusetzen. Wie immer das ausgeht. Eines sei gewiss, sagt der Sportjournalist der Süddeutschen Zeitung Thomas Kistner. In der Wertefrage könne sich weder der FC Bayern noch der Weltfußballverband FIFA wegducken.
Die Debatte beginnt, die zentrale Debatte über die Zustände in Katar. Die ist immer mal wieder aufgeflammt in den vergangenen Jahren, aber jetzt ist der Weg frei, jetzt ist der Blick frei auf Katar. Das ist das nächste große Ereignis des Weltfußballs. Und hiermit geht's los und es wird nicht mehr aufhören, bis die WM angestoßen wird.
Thomas Kistner war das von der Süddeutschen Zeitung im Beitrag von Tobias Krone über die umstrittenen Geschäftsbeziehungen von Bayern München zum Emirat Katar.